Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Es gibt immer weniger Insekten bei uns und die Biene ist das Symbol für diese Tierklasse. Zum heutigen Weltbienentag schauen wir nach Bayern. Dort gab es vor 3 Jahren ein Volksbegehren zu ihrem besseren Schutz und wir fragen Christine Margraf vom Bund Naturschutz, ob es den Insekten heute besser geht. Anschließend geht es um die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Wir schauen auf die Wahlen in Australien, wo der Klimaschutz ein wichtiges Thema war. Wie viel Holzwirtschaft sollte es sein, damit der Wald seine Funktion am besten erfüllt? Auch auf diese Frage bringen wir Antworten. Und im Verbrauchertipp geht es um Gartenpflege durch Mieterinnen und Mieter. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. Mai vor 4 Jahren zum Weltbienentag gemacht. Bestäuberinsekten, also nicht nur Bienen, sind bedroht und die Bestände gehen zurück. In Bayern gab es vor mittlerweile 3 Jahren ein Volksbegehren zum Schutz von Bienen, das dann in ein neues Naturschutzgesetz mündete. Geht es den Bienen und anderen Insekten dadurch besser? Darüber habe ich mit Christine Margraf gesprochen. Sie ist Artenschutzreferentin beim Bund Naturschutz in Bayern und ich habe sie gefragt, ob die Lage durch die Augen eines Insekts gesehen besser geworden ist.
Die Lage ist etwas besser geworden, weil es hat mehr Geld für Programme gegeben, es hat mehr Leute gegeben, die sich jetzt mehr um Artenschutz kümmern. Es sind ein paar Dinge in die richtige Richtung bewegt worden, aber es sind die Hauptprobleme, die Insekten haben, noch nicht gelöst.
Was sind die Hauptprobleme?
Die Hauptprobleme, die Insekten haben, sind zum Beispiel der Gifteinsatz, ist die intensive Landwirtschaft, also auch die Agrarzahlungen zum Beispiel, die sind ja mit dem Volksbegehren überhaupt nicht angesprochen worden, ist natürlich auch der Verlust von Biotopen, von Lebensräumen durch weitere Bebauung, durch weiteren Straßenbau, also Versiegelung. Zerschneidung ist auch nach wie vor die Verbauung von Flüssen. Also wir kommen auch im Schutz von Fließgewässern und der Renaturierung von Fließgewässern nur ziemlich langsam voran. Also die großen grundlegenden Zerstörungen von Lebensräumen, da hat das Volksbegehren bisher wenig verändert.
Fangen wir mal an bei der Bedrohung durch Pestizide. Gibt es da Fortschritte, die man erwarten kann, die Bayern jetzt angeht?
Die bayerische Staatsregierung hat zumindest schon mal auf den Flächen, wo sie selber Zugriff drauf hat, angekündigt, weitgehend auf Pestizide zu verzichten. Es gibt einen Appell an die Kommunen, auf Pestizide zu verzichten. Da gibt es ja auch die Initiative von uns, vom BUND, pestizidfreie Kommunen. Aber das ist alles relativ freiwillig. Die Verbindlichkeit, dass in bestimmten Gebieten keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürfen, die betrifft ja nur ausgewählte Schutzgebiete, also Naturschutzgebiete, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile und Biotope, wo der Pestizideinsatz auch vorher schon nicht wahnsinnig verbreitet war. Von daher ist in den Gebieten natürlich der Pestizideinsatz reduziert. Aber das große Problem für die Insekten ist ja der Pestizideinsatz auf der großen Fläche in der Landwirtschaft. Und da werden die Weichen auf Bundesebene gestellt. Da geht es demnächst auch darum, wird Glyphosat endgültig verboten. Das sind Entscheidungen auf europäischer Ebene, wo wir jetzt natürlich auch erwarten, dass sich die bayerische Staatsregierung massiv dafür einsetzt, dass Glyphosat wirklich so schnell wie möglich verboten wird.
Biotopverlust ist ein weiterer Bereich, den Sie angesprochen haben. Gibt es da Fortschritte?
Wir haben leider nach wie vor immer noch Biotopverluste in Bayern durch vor allem durch Flächenverbrauch für Siedlungen, für Straßenbauten, für Gewerbe. Es ist zum Beispiel ja nach wie vor mitten im Erdinger Moos eine 3. Startbahn für den Flughafen München geplant. Der Flächenverbrauch in Bayern stagniert weiterhin auf hohem Niveau. Das heißt, da tut sich nichts. Das Bewusstsein ist etwas besser geworden. Man versucht zumindest, den ein oder anderen Verlust zu lenken in etwas weniger, wertvolle Gebiete. Aber am absoluten Flächenverlust hat sich leider in Bayern noch gar nichts geändert.
Das Volksbegehren hatte auch mehr Ökolandbau zum Ziel. Hat sich dieser Trend durchgesetzt?
Der Trend zu mehr Ökolandbau war vorher auch schon da. Der hat natürlich einen neuen Schwung bekommen. Der hält er weiterhin an. Er hat jetzt aber nicht so steil zugenommen, wie man das eigentlich hätte erwarten können. Man hätte natürlich von Seiten der Staatsregierung sofort in allen Kantinen, in allen Bereichen, wo man eben die Möglichkeit hat, wirklich sofort auch auf Ökolandbauversorgung umsteigen können. Es sind neue Ökomodellregionen ins Leben gerufen worden. Das ist sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, der Anteil steigt durchaus, was aber auch vorher schon der Fall war. Und wir vermissen vor allem noch eine wirklich konsequente Anwendung in allen Möglichkeiten, die der Freistaat Bayern in seinen Einrichtungen selber hat.
Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen, gibt es schon Eindrücke oder Angaben, ob der geänderte Kurs in Bayern den Insekten tatsächlich nützt?
Das ist schwierig zu beurteilen, weil wir ja keine aktuellen Erhebungen haben. Wir haben die roten Listen, in denen der Zustand der Insekten alle 10, 15 Jahre erfasst wird. Wir haben jetzt keine Vergleichsuntersuchungen im Vergleich zu vor dem Volksbegehren. Insekten haben noch dazu sehr starke Schwankungen in ihren Beständen. Es hängt auch durchaus mal von Witterungen ab. Von daher lässt sich da verlässlich jetzt noch nichts sagen. Was für uns sehr wichtig ist, ein zentraler Punkt in dem Volksbegehren war auch die Verpflichtung für den Aufbau für einen Biotopverbund. Und gerade das, wissen wir, ist für Insekten wirklich auch wichtig. Und da hat sich eigentlich gar nichts getan in Richtung, dass sich der Biotopverbund deutlich ausgedehnt hätte. Genauso haben wir auch nach wie vor massive Defizite bei Gewässerrenaturierung. Auch das sind Flächen, die für Insekten sehr, sehr wichtig sind. Wir haben neue Naturwälder bekommen, das ist durchaus ein positiver Effekt des Volksbegehrens, was für viele Insekten auch wichtig ist, gerade für Totholzinsekten, Altholzinsekten. Von daher gibt es durchaus Bereiche, wo sich Insekten positiv entwickeln können, aber es gibt auch viele andere ganz wichtige Lebensräume für Insekten, wo sich einfach nichts tut. Von daher, wie gesagt, es ist erstens sehr schwer zu sagen, aber zweitens sind die Entwicklungen in der Landschaft nicht so, dass man jetzt erwarten müsste, dass es den Insekten heute deutlich besser geht als vor 3 Jahren.
Das Interview mit Christine Magra vom Bund Naturschutz in Bayern haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und an dieser Stelle eine kurze Meldung. Die geplanten 9 € Monatstickets für Busse und Bahnen im Sommer können kommen. Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen Finanzierungsgesetz bereits zugestimmt. Gorleben ist raus, aber große Teile Deutschlands sind noch drin. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat in einem ersten Schritt bei der Suche nach einer endgültigen Unterbringung der hochradioaktiven Abfälle von Atomkraftwerken große Regionen zu grundsätzlich geeigneten Gebieten erklärt. Allerdings soll am Ende nur ein einziger Standort übrig bleiben und die Suche danach geht in eine neue Phase. An diesem Wochenende startet dazu ein neues Beteiligungsformat, das Forum Endlagersuche. Worum es dabei geht, sagt Ihnen unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder.
Die Endlagersuche in Deutschland findet in mehreren Stufen statt. Die Gebiete, die potenziell für ein Atommülllager tief unter der Erde in Frage kommen, werden Schritt für Schritt eingegrenzt. Diese Arbeit übernimmt die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE. Sie hatte in einem ersten Schritt mehr als die Hälfte Deutschlands als potenziell endlagerfähig eingestuft. Auf 3 Fachkonferenzen wurde dieser erste Schritt von Bürgerinitiativen, Umweltverbänden, von Kommunalvertretungen und Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Jetzt soll die Eingrenzung der Gebiete durch die BGE von einem Forum Endlagersuche kritisch begleitet werden, erklärt Ina Steljes vom Bundesamt für die sichere Endlagerung, dem BASE.
Wann immer es ein neues Ergebnis gibt oder beziehungsweise Verfahrensschritte, über die es sich lohnt, irgendwie zu diskutieren und die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen, dann gibt es das Forum. Und dieses Forum wiederum wird nicht von uns oder von der BGE vorbereitet, sondern gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. Und das ist das Besondere.
Das BASE ist die Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Endlagersuchverfahren. Das Bundesamt kontrolliert die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE. Anders als im letzten Suchverfahren soll aber auch die Zivilgesellschaft in diese Aufsicht mit eingebunden sein. zum Beispiel über das Forum Endlagersuche, das an diesem Wochenende zum ersten Mal stattfindet. Thema dabei, mit welchen Methoden grenzt die BGE die Flächen ein, in denen weiter nach einem Atommüllstandort gesucht werden soll? Wie sehen die Methoden für die sogenannte vorläufige repräsentative Sicherheitsuntersuchung aus? Wolfgang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, wird am Forum Endlagersuche auf jeden Fall teilnehmen. Immerhin hat die Bürgerinitiative durch die jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Standort Gorleben im Wendland jede Menge Expertise in Sachen Endlagersuche. Ehmke möchte wissen, wie mit Gebieten umgegangen wird, die zwar nach wie vor als geeignet erscheinen, obwohl über die geologische Beschaffenheit nur wenig bekannt ist.
Bisher wird davon ausgegangen, dass diese Regionen auch weiter betrachtet werden müssten. Aber will man tatsächlich alle diese Geodaten einholen, ja oder nein, das muss mal offen kommuniziert werden.
Und natürlich gehe es darum, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung bei ihrer vorläufigen repräsentativen Sicherheitsuntersuchung vorgehen will.
Und da interessiert uns vor allem, wie mit Klimaveränderung und künftigen Kaltzeiten umgegangen wird. Das wird nochmal sehr, sehr spannend.
Grundsätzlich begrüßt auch Wolfgang Ehmke, dass es einmal pro Jahr ein Forum Endlagersuche geben soll. Immerhin war dieses Beteiligungsformat ursprünglich gar nicht vorgesehen und entstand auf Druck zivilgesellschaftlicher Gruppen. Ihn ärgert aber, dass die Bundesgesellschaft für Endlagerung, deren Arbeit damit kritisch begleitet werden soll, sich zwar mit möglichen Nachbesserungsvorschlägen befassen muss, diese aber nicht übernehmen muss. Ina Stellies vom BASE, vom Bundesamt für die sichere Endlagerung, hält diese Kritik für überzogen. In gewisser Weise müsse die BGE Kritik aus dem Forum Endlagerung berücksichtigen.
Sozusagen die Pflicht zu sagen, das sind Ergebnisse und Hinweise, die berücksichtigen wir, und das sind Ergebnisse und Hinweise, die teilen wir nicht und berücksichtigen sie deshalb nicht. Aber Befassungspflicht im Sinne von auch gut nachvollziehbar zu begründen, warum man bestimmte Dinge annimmt und bestimmte Dinge nicht.
Auch das BASE werde die Arbeit der BGE kritisch begleiten, so Stellies. Und am Ende wissen auch alle Beteiligten am Suchverfahren für ein Atommüllendlager, es kann nur erfolgreich sein, wenn die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden, wenn nicht neues Misstrauen gegen das Suchverfahren entsteht.
Über die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll war das ein Beitrag von Axel Schröder. Australien setzt nach wie vor auf klimaschädliche Kohle und ihren Export. Der energiebedingte CO2-Ausstoß pro Kopf ist in Australien mit ungefähr 15 Tonnen so hoch wie kaum irgendwo anders auf der Welt. Morgen wird dort ein neues Parlament gewählt und zu den wichtigsten Wahlkampfthemen gehörten die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der Klimaschutz. Lena Bodewein berichtet.
Die Australierinnen waren wütend beim March for Justice, Marsch für Gerechtigkeit, im vergangenen März. Vor dem Parlamentsgebäude in Canberra und in anderen Städten Australiens demonstrierten sie gegen sexuellen Missbrauch von Frauen, gegen Belästigung und gegen die mangelnde Unterstützung von Frauen in der Politik und allen Bereichen des Lebens. Diese Wut kann wahlentscheidend sein. Politische Kommentatoren in Australien sagen, die Frauen gingen wie mit Baseballschlägern auf die bisherige Regierung los. Selbst wenn der jetzige Premier Scott Morrison wie ein reuiger Partner verspricht,
I can be a bit of a bulldozer.
Ja, ich kann wie ein Bulldozer sein, aber ich werde mich ändern.
Das ist nicht allein das entscheidende Thema, sondern Klima. Vor allem nach den verheerenden Buschfeuern.
Ich kann und möchte mir nicht vorstellen, dass diese Regierung weitermacht und nichts unternimmt. Denn Australien ist so entscheidend in dieser Klimadebatte.
So Highschool-Lehrerin Samantha Nishaw gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Pro Kopf emittiert Australien viermal mehr CO2 aus Kohle als jedes andere Industrieland, sagen jüngste Erhebungen. Scott Morrisons konservative Koalition aber liebt Kohle. Sie fördert sie und die fossile Brennstoffindustrie insgesamt mit Öl, Kohle und Gas. Und das, obwohl Australien laut Experten in der Lage wäre, allein durch Solarstrom große Teile der Welt mit Energie zu beliefern. Nach Jahren voller Buschfeuer, Dürren und Überschwemmungen tödlichen Ausmaßes haben viele Wähler genug. Auch der Oppositionskandidat Anthony Albanese überzeugt sie nicht. Und darum brauchen wir mehr unabhängige Kandidaten, sagt Fiona Stewart. Wir brauchen mehr Debatte und mehr Verantwortlichkeit, weniger Akzeptanz von Großspendern. Die haben die Regierung nämlich so unzertrennbar mit der fossilen Brennstoffindustrie verschmolzen. Es müssen die Unabhängigen sein, die hier die Arbeit machen. Die Unabhängigen, das sind oft erfolgreiche Frauen, die in den Umfragen die großen Parteien gefährden. Wie Kylia Tink, Kandidatin in North Sydney, die unter anderem für mehr Gleichberechtigung von Frauen im Arbeitsleben kämpft.
Wir haben gesehen, dass viele Menschen sich für die Themen stark machen, denen sich keine der großen Parteien im vergangenen Jahrzehnt gewidmet hat. Aber die Gemeinschaft will endlich Taten in diesen Bereichen sehen. Und unser politisches System hat uns da entsetzlich im Stich gelassen.
Der Oppositionskandidat der Labour-Partei, Albanese, präsentiert sich als Politiker der kleinen, aber machbaren Ziele. Doch für viele ist er nur eine weitere Variante des weißen, männlichen Politikers, der nach wie vor die mächtige Kohleindustrie nicht vor den Kopf stoßen will. Daher rechnen Beobachter damit, dass es zu einem Patt kommen könnte und sich am Ende eine Minderheitsregierung mit Hilfe der vielen Unabhängigen bilden muss. Hauptsache, es ändert sich was, meinen Wählerinnen wie Fiona Stewart, denn wir waren immer so stolz, wenn wir im Ausland waren, weil Australien in so vielen Bereichen weit vorne war. Aber jetzt gibt es viele Dinge, für die wir uns schämen sollten, Klimapolitik zum Beispiel. Ich bin jetzt gar nicht mehr stolz.
Ein Beitrag von Lena Bodewein. Der Wald soll für Klima und Artenvielfalt sorgen. Er soll Rohstoffe liefern für Möbel und Papier und für den Bau als Ersatz für Rohstoffe wie Beton und Zement. Das meiste CO2 speichert ein Wald, der von menschlichen Einflüssen verschont wird. Doch dann kommt man nicht an das Holz. Wie viel Nutzung ist optimal für das Klima? Darüber haben Forstwissenschaftler an der Uni Hamburg geforscht. Stefan Michel zu den Ergebnissen.
Den Wald komplett unberührt lassen und zugleich viele klimafreundliche Möbel und Häuser aus Holz herstellen, das passt tatsächlich nicht zusammen, findet Forstwissenschaftler Liam Martes.
We have to be aware that we only have a certain amount of forest.
Die Menge an Wald ist begrenzt. Natürlich muss Wald geschützt werden und wir brauchen auch Holzprodukte. Die können wir nicht immer aus anderen Ländern einführen, das wäre nicht nachhaltig. Also müssen wir von Fall zu Fall entscheiden, ob wir ein Waldstück schützen oder nutzen. Martes und seine Kollegen haben die Wälder in 19 Landkreisen rund um Hamburg untersucht und durchgerechnet, wie viel Kohlenstoff sie aus der Atmosphäre holen und dauerhaft speichern können. Je nachdem, ob man sie komplett unter Schutz stellt, sie maximal ausbeutet oder irgendetwas dazwischen. Wenn man kein Holz erntet, bleibt all der Kohlenstoff im Wald und reichert sich dort bis zur maximalen Menge an, die ein Wald festhalten kann. Wenn wir dagegen Holz ernten, wächst der Wald schneller und fängt mehr Kohlenstoff ein. Und wir gewinnen dabei Produkte aus Holz. Der Kohlenstoff im Holz entweicht ja nicht sofort wieder in die Atmosphäre, er bleibt in den Holzprodukten. Und wir können damit Stahl und Beton ersetzen, bei deren Herstellung sehr viel Kohlenstoff frei wird. Der Wald wirkt am besten gegen die Erderwärmung, wenn man nur einen kleinen Teil komplett schützt und den allergrößten Teil intensiv nutzt, so das Ergebnis der Studie. Georg Schirmbeck vom Deutschen Forstwirtschaftsrat ist das aus der Seele gesprochen.
Wir brauchen junge, bunte, wachsende Wälder. Und wenn die Bäume erntefähig sind, muss das Holz geerntet werden, denn daraus müssen langlebige Holzprodukte hergestellt werden.
Die von Forscher Martes geforderte intensive Holzernte, bedeutet sie Kahlschlag, wie er früher üblich war, um Fichten- oder Kiefernmonokulturen zu ernten, aber nein. In der Forstwirtschaft gibt es Methoden, die den Wald erhalten. Wir wählen die Bäume aus, die sich am besten für Holzprodukte eignen und ernten nur die. Ich würde niemals Kahlschlag empfehlen, sondern Auswahlverfahren. Klimaschutz einerseits und Naturschutz andererseits wären am besten miteinander vereinbar, wenn 13% der Waldfläche komplett geschützt würden, so Martes. Nämlich die Wälder mit besonders altem Baumbestand.
Wir sehen, dass after forests have reached the age of 120 years.
Wenn Wälder ein Alter von 120 Jahren erreicht haben, können wir das Holz nicht mehr so einfach ernten und verarbeiten. Und von diesem Alter an hat der Wald zugleich einen wirklich großen Wert für die Biodiversität. Dieses Schutzziel sei längst erreicht, erklärt Waldbesitzer Schirmbeck. 25% der deutschen Waldfläche seien in kleinteiligem Privatbesitz.
Davon liegen große Flächen still. Wir haben deshalb schon viel mehr Stilllegungsflächen, als öffentlich diskutiert wird. Es gibt überhaupt keinen Bedarf, weitere Flächen stillzulegen.
Wie viel Holz wir ernten und wie viel Waldfläche wir verschonen, Nicola Ude vom Bund für Umwelt und Naturschutz findet diese Frage zweitrangig. Angesichts des Waldsterbens durch den Klimastress sei die zentrale Frage:
Wie können wir überhaupt die Wälder als Wälder noch behalten? Und dann erst kommt die Frage, was können die Wälder darüber hinaus noch leisten?
Statt Kahlschlags, die gezielte Ernte einzelner Bäume, das sieht auch Umweltschützerin Ude positiv. Aber
wenn es insgesamt viel zu trocken ist und wir eine hohe Waldbrandgefahr haben, dann kann eben auch schon die Entnahme von einzelnen Bäumen auf einigen Standorten zum Problem werden, weil ich dann eben das feuchte Waldinnenklima zerstöre.
Das Fazit der Waldexpertin vom BUND: Weniger Energie verbrauchen, Metalle besser recyceln, weniger bauen, das müsse absoluten Vorrang haben. Und erst dann könne es darum gehen, die besonders klimaschädlichen Baustoffe Stahl und Beton durch Holz zu ersetzen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gartenarbeit kostet Zeit und Geld, wenn man sie an eine Fachfirma vergibt. Viele Vermieter tun das, die Kosten lassen sich auf die Miete umlegen. Das ist natürlich ein Anreiz für Mieterinnen und Mieter, die Gartenarbeit selbst zu übernehmen. Das lässt sich durchaus vereinbaren. Worauf sie achten sollten, sagt Ihnen Susanne Lettenbauer im Verbrauchertipp.
Brigitte Streck wohnt in einem Drei-Parteien-Mietshaus. Der Garten ist gut 600 Quadratmeter groß, mit Bäumen, Sträuchern, Hecke, Rasen. Jetzt im Frühjahr stehen die Mietparteien vor einem Problem.
Es geht darum, dass unsere Hausmeisterin aufhört und die Hausverwaltung, die sucht jetzt einen Nachfolger. Und das wird wahrscheinlich eine Firma sein, die sich dann um Garten und Housekeeping und sowas kümmert.
Das kann teuer werden, da die Nebenkosten für Heizung, Strom und Entsorgung in absehbarer Zeit wahrscheinlich auf unbestimmbare Höhe steigen, hat sie überlegt.
Ob wir nicht alle gemeinsam Aufgaben übernehmen können, wie Rasen mähen oder das Haus reinigen. Wir wissen aber nicht, wie das funktioniert.
Die Mieter sind sich einig. Die Hausverwaltung kennt den Vorschlag. Trotzdem lauern für beide Seiten etliche Stolperfallen beim Thema Gartenpflege und Mietrecht. Denn den Rasen einfach selbst mähen, Hecken schneiden oder das Mehrfamilienhaus putzen, das reicht nicht, gibt Anja Franz zu bedenken, Anwältin beim Mieterverein München. Denn
geregelt ist diesbezüglich überhaupt nichts im Gesetz. Das ist vielleicht ganz wichtig. Deswegen muss also alles individualvertraglich geregelt werden.
Das heißt, der Mietvertrag muss geändert werden, um die Gartenpflege zu regeln. Will ein Mieter oder eine Mietergemeinschaft Arbeiten rund um das Haus selbst übernehmen, muss das schriftlich eindeutig und in allen Einzelheiten geregelt werden, so die Juristin. Denn wenn dann der Garten verfällt oder gar verwildert, haften die Mieter.
Und wenn nichts drinsteht, dann gehören eben diese großen Sachen wie Baumfällen oder Sachen, die eben nicht regelmäßig anfallen, gehören keinesfalls zu den Aufgaben, die die Mieter selbstverständlich übernehmen müssen, auf eigene Kosten. Das kostet ja auch alles sehr viel Geld.
Auf jeden Fall müssen alle Mietparteien mit einbezogen werden in die Regelung zur Gartenpflege und nicht nur der Vermieter, rät Anwältin Franz. Sonst droht im Ernstfall Ärger und es fühlen sich alle zuständig oder keiner. Bei der Hausreinigung könnte eher eine Einigung gefunden werden, hat die Mietrechtsexpertin beobachtet. Fegen, Wischen und Fensterputzen nach einem vereinbarten Plan funktioniere oft besser als im Wechsel Rasenmähen oder Hecke schneiden. Für ein gutes Hausklima sollte das genauestens geregelt sein. Grundsätzlich sollten Mieter bei Veränderungen im Garten den Vermieter informieren. Sei es, weil ein Selbstversorgergarten angelegt, Obstbäume gepflanzt oder Gewächs- und Gartenhäuser aufgebaut werden sollen.
Also deswegen raten wir schon, wenn die Mieter planen, da große Gartenhäuser aufzubauen, Sandkästen für die Kinder zu installieren, Schaukeln, Rutschen, was weiß ich. Das muss schon genehmigt werden vom Vermieter, denn das sind Veränderungen, die im Zweifel nicht rückgängig gemacht werden können.
Generell gilt, die Kosten für Gartenpflege durch externe Firmen können auf Mietparteien umgelegt werden. Im besten Falle in Höhe der vergangenen Jahre. Alle Kostensteigerungen, wie häufigeres Rasenmähen, muss der Hauseigentümer den Mietern glaubhaft begründen. Die Begründung, es gäbe nur teure Anbieter in der Region und die Anfahrtskosten, Spritpreise, Arbeitslohn seien gestiegen, müssten Mieter gelten lassen. Ansonsten kann bei der nächsten Betriebskostenabrechnung der bisherige Betrag gezahlt und gegen die höheren Ausgaben bei der Gartenpflege geklagt werden.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Bettina Klein erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da erfahren Sie Einzelheiten zum 9-Euro-Ticket und zum Entlastungspaket zu den hohen Energiepreisen.